Ihr habt schon gemerkt, worum es heute gehen soll. Die Jahreslosung am Anfang des Jahres ist oft auch so bei uns im Lobpreisabend Tradition. Tradition ist ein komisches Wort im Lobpreisabend, aber es gibt auch bei uns Traditionen. Und mir hat es gefallen, was Gott in unsere Traditionen hineinspricht als Jahreslosung. Gott spricht: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Hesekiel 36, Vers 26. Es gibt verschiedene Übersetzungen von diesem Wort, vom Hesekiel. Aber ich fand das schon mal sehr gut, diesen Film, den wir gerade gesehen haben. Es gibt einige Vergleiche, die man zum Computer finden kann. Auch der braucht manchmal eine Erneuerung. Um wie viel mehr wir. Mir ist drei Punkte, also sind mir so hauptsächlich aufgefallen. Die habe ich mal so ein bisschen hier mit Präsentation da. Das ist erstmal die Übersetzung der Jahreslosung, die ich da gewählt habe. Luther 87. Und der erste Punkt, der mir da wichtig geworden ist: Gott will seinem Volk, also auch dir, etwas geben. Eigentlich, wenn man reinguckt in die Bibel und da ringsherum liest, da merkt man, da ist erstmal nicht zuerst an das Christenvolk geschrieben, sondern an das Volk Israel. Dieser ganze Jahreslosungstext und das Drum und Dran ist eigentlich in eine schlimme Situation Israels hinein, was Gott sich zuerst als sein Volk auserwählt hat. Denen ging es nicht gut, die hatten Mist gebaut und waren jetzt in der Bredouille, hatten viel Not. Und Gott will heilen ihren Schaden. Er meint es gut mit ihnen. Er will ihnen was Gutes geben, mitten in ihrer Misere, in der sie sich als Volk Israel befinden. Und der Prophet Hesekiel bringt allerhand Sachen der Wiederherstellung, Worte Gottes in ihre Situation hinein, die überhaupt nie nach Wiederherstellung aussieht, sondern wie ein Scherbenhaufen. Israel, Gottes auserwähltes Volk, Bankrott, ein Scherbenhaufen ist die Situation. Und Gott spricht dort hinein: Ich will wiederherstellen. Ich will euch was geben. Ich will euch wohltun. Das gefällt mir, dass das so das Erste ist. Gott will was geben. Gott will was schenken. Das sagen verschiedene Bibelstellen auch im Neuen Testament super aus. Wir lernen das oft, wenn wir zu Kinderwochen sind mit Kindern. Da geht es auch um das Geschenk Gottes, die Gnadengabe Gottes. Ist das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das will Gott schenken. Nicht jeder will das haben. Ist das Traurige. Das geht schon bei den Kindern los. Nicht jedes Kind möchte Jesus ins Herz reinlassen. Denn es hat ja auch seinen Preis. Ehe da jemand rein kann, muss manchmal erst jemand anders raus. Und das ist so ein Zusammenhang, warum auch schon manche Kinder mitkriegen: Ich will das gar nicht. Ich will, ich habe auch meinen eigenen Willen und der ist für mich im Moment ganz, ganz wichtig. Ehe Gott was schenken kann, muss manchmal auch erstmal was anderes weichen. Und das alles steckt irgendwo in der Jahreslosung drin. Die Frage ist, wenn Gott dir was geben will, dir, jetzt dürft ihr euch angesprochen fühlen, wir gehören ja auch seit Jesus zu Gottes auserwählten Volk dazu. Wenn wir den König der Juden im Herzen haben, dann gehören wir auch zu dem Volk Israel dazu. Jesus, der König der Juden, wenn er in uns lebt, dann sind wir mit dem auserwählten Volk Israel auf einer Linie. Was Wunderbares. Wenn Jesus dir jetzt was schenken will, willst du auch? Oder sagst du: Nee, ich habe gerade was anderes, was mir wichtig ist. Ich bin gerade nicht so offen für das, was Jesus möchte. Gott zwingt uns nicht. Das ist immer typisch Gott. Gott zwingt uns nicht. Der zwingt niemanden das Beste, was er zu geben hat, auf. Niemanden. Nur Freiwillige bekommen es. Tolle Sache. Gott will, das ist der Anfang der Jahreslosung, er will was geben. Der zweite Punkt: Gott schenkt neues Herz und neuen Geist, wenn wir das wollen. Ist die Frage: Brauchst du was Neues? Brauchst du überhaupt Neues oder bist du so ein Typ wie ich? Ich lebe gern auch in altbewährten Dingen, in Bahnen, wo ich so eine gewisse Sicherheit drin finde. Wenn eine Jüngerschaftsschule hier in Annaberg mit einer Größe von 55 Leuten eine gute Größe ist, weil da alle in den Essenraum da drüben reinpassen, wenn wir gemeinsam essen und dann alles geklärt ist für mich, sondern am Vormittag, wenn hier der Gemeindegottesdienst ist, dann sind wir da drüben mit der Jüngerschaftsschule im Essenraum, alles geritzt, alles geordnet. Gott sprengt manchmal meinen Rahmen des Altbewährten. Wenn ich so am Alten festhalte, da kamen vor 2 Jahren Typen aus Herrnhut hierher und haben gesagt, Gott will Wachstum schenken und es wird den Rahmen sprengen, ihr passt bald nicht mehr alle hier rein. Aber seid offen dafür, weist niemanden ab. Im nächsten Moment kam eine Anmeldeflut für die Jüngerschaftsschule vom letzten Jahr. Ihr habt es ein bisschen mitgekriegt. Es wurden insgesamt über 90 Leute. Die haben nicht da drüben reingepasst. Wir mussten am Sonnabendvormittag ausweichen in Außengemeinden. Die Katholische hat uns aufgenommen, die Pfingstgemeinde, die Methodistengemeinde. Wir haben, denke ich mal, in Annaberg alle Gemeinden so ein bisschen kennengelernt inzwischen, weil wir Raumnot hatten, mit den vielen Leuten dann wohin zu gehen. Aber der Herr hatte geredet und der Frank mit seiner altbewährten Sicherheit und alles im Rahmen, es muss doch im Rahmen bleiben, damit es gut läuft. Mein Rahmen wurde gesprengt und ich musste ein Ja finden zu dem Neuen, was Gott geben wollte. Zum Glück habe ich eine gute Frau an meiner Seite und andere liebe Mitarbeiter, die mir immer wieder Mut machen, wenn ich dann ganz eng sehe und meinen Rahmen nur sehe, durch den ich gucke und denke, so geht's, aber alles darüber hinaus ist von übel. Wenn Gott was Neues geben will, dann sprengt das oft unseren altbewährten Rahmen. Und ich musste ein Jahr dazu finden, im letzten Jahr. Aber ich habe den Segen gemerkt, den das gebracht hat, als ich ein Jahr hatte dann im Herzen. Ohne die prophetischen Worte vorneweg hätte ich sicher nicht so einfach ein Jahr dazu gehabt. Aber es hat mich sehr ermutigt, dass da Leute aus Herrnhut gekommen waren, die teilweise vorneweg in Amerika und sonst wo waren, und dann hier aussprechen, richtet euch drauf ein, steckt eure Zeltflöcke weit, es wird was passieren, was nicht in euren Rahmen passt. Okay, ich musste damit umgehen, aber wenn der Herr redet, dann will ich nicht der sein, der dann sagt, nee, mein Rahmen darf nicht gesprengt werden, nur nach meinem Altbewährten. Ist wichtig, dass man ein Ja findet zu neuen Wegen Gottes. Genauso ging es ja dann weiter mit den Mitarbeitern. Bis vorletztes Jahr waren wir 3 vollzeitliche, Projekt Licht auf dem Berg. Boah, da weiß man, wer es ist, unser Klaus und wir 2. Wir waren jahrelang hier zusammen und haben unser Ding gemacht, für den Herrn natürlich, für den Herrn. Aber es durfte meiner Meinung nach so weitergehen. Wir hatten einen guten Rahmen und für uns haben Leute gespendet. Oh, dem Herrn sei Dank. Wenn jetzt da noch auf einmal Leute dazukommen, wie wird denn das gehen mit Versorgung und so weiter? Wenn die prophetischen Worte nicht gekommen wären, hätte ich da auch ein bisschen Bammel gehabt. Ein Jüngerschaftsschüler war ja der Samuel, den habt ihr inzwischen kennengelernt, der vor 2 Jahren Jüngerschaftsschule hier besucht hat und dann während der Jüngerschaftsschule Gott zu ihm redet. Zum Glück vorneweg zu seiner Frau, ist immer gut, wenn die es vorneweg wissen. Dann sind die ein bisschen vorgewarnt und vorbereitet. Die hat es ihm dann gesagt, als er selber das vom Herrn gehört hat, du sollst vollzeitlich werden für den Herrn und sollst für ihn ganz leben, berufsmäßig. Nach dem Babyjahr, was er ja so wahrgenommen hat als Familienvater, ist eine gute Sache, wenn man das macht, nicht wieder rein in seinen gut bezahlten Job, sondern von Spenden leben, von der Hand in den Mund. Also von dem Leben, man könnte sagen, betteln gehen. Leute, die es böse sagen, die sagen, dann bist du wohl Sozialschmarotzer. Gibt es Leute, die das zu Leuten, die so leben wie wir, sagen? Haben wir schon gehört. Er hat vom Herrn gehört, dass er so leben soll. Und es hat ihm eine Sicherheit gegeben, dass er unserem Chef in Leipzig gesagt hat, ich will gleich voll anfangen, ab Januar letzten Jahres voll. Der Herr hat zu mir geredet und wenn es der Herr sagt, wird er sich um die Versorgung kümmern. Unser Chef hatte gesagt, erstmal langsam, wir müssen erstmal gucken, was an Spenden reinkommt, ob das reichen wird und so. Wir fangen vielleicht erstmal mit ein bisschen weniger Prozent Arbeitszeit an und dann kann man das ja aufstocken, wenn dann die Spenden reinkommen. Das ist vernünftig. Samuel hatte den Herrn gehört. Der wollte gleich voll loslegen. Dem Herrn sei Dank für Leute, die so Neues wagen, als Familienvater. Jetzt schon bald von 4 Kindern. Oh, weia, sag ich da. Da kann ich gut reden. Wir haben keine Kinder, da muss ich nicht für so viele denken. Es reicht mir schon manchmal, was mit 2 alles los ist. Wenn 2 sich zusammengefunden haben, den Herrn sei Dank, dass er uns zusammengeführt hat. Aber dann noch die Kinder und so, die müssen ja alle versorgt sein und Sicherheit haben. Ein bisschen Sicherheit muss man doch als Familienvater auch geben. Ich fand es genial, dass der Samuel gesagt hat, wenn der Herr redet, das ist das Erste, dass man dann ihm gehorcht und das macht. Und er kümmert sich um den Rest. Er hat es erlebt. Er hat im ersten Monat schon so viele Spenden bekommen, dass ich gedacht habe, wie kann das gehen? So viel hatten wir am Anfang nicht. Also genial, wie der Herr redet und versorgt und tut und handelt. Das ist der Herr. Ich merke, manchmal brauche ich immer noch ein neues Herz. Mein Herz ist noch so eng und so klein und so Maulwurfsperspektive. Wir haben uns ja kennengelernt mit Handpuppen. Ich war der Maulwurf Buddelflink und Maus Gertrud. Aber mir hat gefallen, dass der Evangelist Bonke dann mal darüber gepredigt hat, manche Menschen haben leider nur eine Maulwurfsperspektive. Die gucken aus ihrem Maulwurfshügel raus und das bisschen drumherum, was sie an Gras wahrnehmen, das ist ihre ganze Welt. Wenn man dann ein bisschen mal höher kommen würde, dann würde man merken, die Welt ist größer als das, was ich von meinem Maulwurfshügel aus sehe. Aber so begrenzt sind wir manchmal. So begrenzt bin ich manchmal. Deswegen erzähle ich euch das, um euch zu zeigen, ich brauche das neue Herz und diesen neuen Geist, der ermutigt zu mir redet und mich selber ermutigt, dass ich Neues wagen kann, mich auf Neues einlassen kann. Manchmal klebe ich so am Alten. Ist manchmal was Bewahrendes, aber manchmal auch was Hinderliches. Bin ich bereit, Altes abzulegen? Steckt da als Frage drin. Die Jahreslosung macht Mut, mein Herz zu öffnen für Neues. Natürlich, wenn man jetzt reinguckt in die Bibel, was ist da gesagt zu Israel? Was sollten die jetzt mit dem neuen Herzen? Warum ein neues Herz? Ging das nicht mit dem Herzen, was sie hatten, wenn sie Gottes Volk waren und Gott ihnen da nah war? Was angesprochen wird in dem Umfeld des Textes, da redet Gott von Götzendienst. Sein Volk hat andere Dinge lieber gehabt als ihn, Götzen gehabt. Unreinheit spricht Gott an. Es ist eine Unreinheit in euren Herzen, in euren Gedanken. Da habe ich keinen Platz in eurem Herzen, wo ihr so Unreinheit habt in euch. Kann man sich fragen, trifft vielleicht manches auch auf mich zu. Habe ich Götzen? Habe ich Unreinheit in meinen Gedanken, in meinem Leben, in meinem Innern? Bei unserer Silvesterrüstzeit hat ein junger Mann Zeugnis gegeben vor 2 Rüstzeiten, die an einem Abend zusammen waren, und hat mutig Zeugnis gegeben. Der hat erzählt von seiner Sucht, in der er gesteckt hat, mit Pornografie. Dem Herrn sei Dank hat er den Herrn erlebt. Und hat das Alte, den alten Mist, dem Herrn hingehalten im Gebet und hat seit einem Jahr jetzt schon den Herrn erlebt als Befreier. Er ist frei geworden und konnte das bezeugen. Ich habe jetzt ein Jahr lang Freiheit von Gott erlebt. Ich sage, wunderbar. Also viele Jungs, die sehnen sich danach, da noch in die Freiheit zu kommen und merken, Selbstbefriedigung, genau das Thema. Ja, was damit zusammenhängt, das ist eine Sache, die vielen männlichen Wesen zu schaffen macht. Unreinheit ist nicht nur was, was das Volk Israel betroffen hat, das betrifft uns heute genauso. Und ich denke, wir brauchen dieses neue Herz und den neuen Geist. Dieser junge Mann, der hat dann ein Seminar vom Weißen Kreuz gehört. Die sind ja dankbarerweise als christliche Einrichtung dafür da, so wie das Blaukreuz für den Alkoholiker da ist, um denen zu helfen, raus aus der Sucht zu kommen. So ist das Weiße Kreuz da für Leute, die sexuelle Suchtprobleme haben und hilft dort mit auch Strategien herauszukommen. Trainingsprogramme gibt es da, um was Neues einzuüben, aus alten Verhaltensweisen rauszusteigen. Und als der junge Mann so ein Seminar da mitgehört hat und dachte, oh, die tollen Strategien, das klingt alles super. Und dann hat er gedacht, wie es bei ihm gegangen war. Ich habe einfach zum Herrn geschrien, meine Not, mein Herz und so. Und dann hat der Herr eingegriffen. Ich habe die ganzen Strategien gar nicht gewusst. Und der Herr hat gehandelt. Jetzt hat er an mich über Facebook geschrieben, Frank, was ist denn nur richtig? Ich schreie zum Herrn und es passiert und die erzählen von diesen Strategien. Gott kann es sowohl so machen als auch so. Gott benutzt gerne auch gute Strategien, um in Freiheit zu helfen. Gott sieht aber unsere Herzensschreie. Wenn wir zu ihm schreien und völlig am Ende sind, dann ist Gott ein barmherziger Gott, der immer wieder ein Herz hat, was schenken will, was uns beschenken will mit einem neuen Herzen und einem neuen Geist. Das ist was Wunderbares. Natürlich nehmen wir das Dritte oft wahr, was jetzt in der Jahreslosung, da ist eigentlich nur die Hälfte drin von dem Bibelvers, das geht dann weiter, dass Gott das steinerne Herz wegnehmen will seines Volkes und ein fleischernes Herz geben will. Ich habe mich gefragt, was ist mit dem steinernen Herzen gemeint? Wir haben ja alle ein Herz aus Fleisch und Blut und brauchen doch, denke ich, nicht noch ein Herz aus Fleisch und Blut. Wer hat schon ein Herz aus Stein? Der Udo hat das ja angesprochen im Dezember, dass das in einem Märchen erwähnt wird, dieses steinerne oder kalte Herz. Der Udo hat es eigentlich gut erklärt, dass das oft was mit Sünde zu tun hat, dass unser Herz wie ein Herz aus Stein wird. Dass es dort losgeht, wo wir Sünde zulassen und tolerieren und tolerieren und tolerieren. Dann kriegen wir so eine Hornhaut auf unserem fleischernen Herzen, dass das wie versteinert. Und zum Schluss wir gar nichts mehr mitkriegen von Gott. Dass das so verhärtet ist, unser Herz, dass Gott da nicht mehr ran kann. Nur ist die Frage, was kannst du tun, wenn du merkst, mein Herz hat auch schon Hornhaut gekriegt. Ich versuche zwar an manchen Stellen so zu leben, wie es richtig ist oder wie es Gott will, aber ich krieg's nie hin. Und jetzt gebe ich es irgendwo auf, jetzt lebe ich so dahin und lebe dahin und streng mich nicht mehr an. Ich nehme mein Herz gar nicht mehr wahr. Das kann was mit dem steinernen Herzen zu tun haben. Was du jetzt tun kannst, wenn du das wahrnimmst, dass dein Herz ein Stück hart geworden ist, dass es da wieder was braucht von Gottes Eingreifen. Wir können von David sehr lernen, wie er gebetet hat, als er von massiver Sünde überführt worden ist. Musste ja auch erst zu ihm ein Prophet kommen, damit er es gemerkt hat. Er dachte noch, die ganze Welt ist in Ordnung, nachdem er Ehebruch begangen hat. Den Mann der Frau Bathseba, mit der er Ehebruch begangen hatte, an die vorderste Front geschickt hat, den anderen Rückzug befohlen hat, wenn der ganz vorne ist, dann die anderen Soldaten zurück, damit er auf jeden Fall zu Tode kommt, kann man ganz klar als Mord bezeichnen. David hatte einen Mord begangen an dem Mann, der Frau, mit der er Ehebruch begangen hatte. Und jetzt konnte er ja als König ganz legitim diese Frau, nachdem ihr Mann tot war, heiraten, schien alles äußerlich wieder heile Welt. Es war keine heile Welt. Aber er hat es nicht gemerkt. So verhärtet war selbst von so einem biblischen Mann wie David das Herz geworden. Ein Mann, den Gott seinen Freund nennt. Es gibt Bibelverse, die das ausdrücken. David war ein Mann nach Gottes Herzen. Also mit dem, was er da gemacht hat, auf jeden Fall nicht. Diese Sache war nicht nach Gottes Herzen. Aber Gott hat ihn so sehr geliebt mit diesem versteinerten Herzen, dass Gott ihm einen Propheten geschickt hat, der ihm so ein simples Kinderbuchbeispiel geliefert hat, dass der David sofort gesagt hat, das ist ein Mann des Todes und hat für sich selber gesprochen. Der Prophet hat ihm das so schön erklärt, du hast dir selber gerade das Todesurteil gesprochen für das, was du angestellt hast. Er musste von jemand anders überführt werden, von dem, was er selber verbockt hatte. Aber er hat es rangelassen an sein Herz. Und dann fängt er an zu beten. Das ist das Erste, was wir von David lernen können. Wie hat er gebetet? Psalm 51. Das ist so ein kostbarer Psalm, weil das genau ein Psalm ist, wenn wir in Sünde fallen und wenn wir sagen, ich bin jetzt so, ich habe eigentlich mein Christsein und alles verbockt. Ich kann aufgeben. Ich bin am Ende. Ich habe es mit Gott. ja, sagen manche, ein bescheidenes Wort. Ich hab's verbockt, sage ich mal. Dann kann man das beten, was David da gebetet hat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das ist so ein kostbares Gebet. Das kann man immer wieder beten. Da steckt alles drin. Und David ist sofort, noch während er das gebetet hat, erhört worden. Und das ist in seinem Herzen gelandet. Man merkt das. Im nächsten Moment wird er gleich wieder ein Zeuge für Gott und sagt, ich will die Übertreter lehren. Herr, ich will dein Diener sein. Ich will für dich unterwegs sein. Gerade noch die größte Sünde verbockt, die man sich vorstellen kann. Betet um Vergebung und schlagartig kommt bei ihm an. Du bist angenommen, David. Du darfst wieder losziehen als mein Diener. Das finde ich so stark. Das hat mich immer wieder schon berührt. Es ist wirklich so einfach, wie es in 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott immer treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit, weil Jesus am Kreuz sein Blut für uns vergossen hat. So einfach hat es Jesus für uns gemacht, indem er alles erlitten hat und alles gegeben hat. Wir brauchen nicht das steinerne Herz zu behalten, wir können kommen. Der Johannes, der Täufer, der ja vor Jesus gekommen ist, der hat ja Leute in der Wüste getauft und Massen sind zu ihm geströmt und haben dann ihre Sünden bekannt, öffentlich. So öffentlich, dass von manchen direkt dasteht, was die gefragt haben. Können wir das noch leben oder können wir das nicht mehr leben? Soldaten sind gekommen, haben gefragt, ja, was sollen wir jetzt machen? Wie geht's weiter? Sollen wir jetzt als Pazifisten weitermachen? Berufslos? Hing ja auch ein Beruf dran damals für einen Soldaten. Ist heute immer noch so, zumindest in Deutschland gibt es bloß noch Berufssoldaten, nicht mehr die Pflichtsoldaten wie in DDR-Zeiten. Da musste ja jeder mal zur nationalen Volksarmee. Zum Glück sind die Zeiten vorbei, dem Herrn sei Dank. Aber wie sollen wir leben? Spannend, wie sieht das konkret aus? Was ist Sünde? Die Leute haben es gewusst, die haben es öffentlich bekannt, was ihnen bewusst war. Und Johannes hat sie zur Vergebung getauft. Mich hat es beeindruckt, was in dem Zusammenhang, es war ja erst vor kurzem, für die Leute, die mit der Losung so diese Bibellese lesen, das haben wir auch gemacht, im Lukas-Evangelium stand da, was in diesem Zusammenhang, wo Johannes dann den Leuten gesagt hat, euch sind die Sünden vergeben. Und wenn sie gefragt haben, wer er ist, dann hat er Jesaja zitiert, der schon über ihn prophezeit hat, über den Johannes den Täufer. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Was krumm ist, soll gerade werden. Was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Wer Jesus erleben will, wer Gott erleben will und sagt, ich merke nichts von Gott, der sollte dort anfangen, seine Sünden zu bekennen. Dort werden krumme Wege gerade. Wenn wir unsere Sünden bekennen, macht Jesus selber für uns den Weg gerade. Wenn wir krumme Wege gegangen sind, bekenn deine Sünde, dann wird der Weg gerade, weil Jesus alles dafür vorbereitet hat. Wo hohe Berge sind in unserem Herzen, das ist ja das alte Herz, das steinerne Herz, wo unser eigenes Ich auf dem Thron sitzt, wo wir im Dünkel uns einbilden, die Welt dreht sich um unsere Wünsche. Ich, mich, meiner, mir, Herr segne doch uns vier, hat mal jemand gesagt. Solange unsere Weltsicht so aussieht, haben wir ein altes, steinernes Herz. Das ist nicht das Herz, was der Herr möchte. Und damit das runterkommt, dieses stolze Herz, was so ums eigene Ich kreist, ist Sünden bekennen, was ganz heilsam ist. Ich habe lange Zeit mich gedrückt vor diesem Schritt als Pfarrerssohn, obwohl ich zig gute Predigten gehört hatte. Jugendevangelisation besucht hatte. Und die haben alle um dieses Thema gekreist. Und man kann zu jemandem gehen und das in Anspruch nehmen, mit jemandem zusammen beten, mal seine Sünde beichten. Aber ich habe es nicht gemacht, weil es mir zu peinlich war. Und ich gedacht habe, das kann ich nicht. Ich habe das nicht so wahrgenommen, dass das mein Stolz ist, der im Weg ist. Erst hinterher habe ich es gemerkt. Aber ich habe gedacht, das geht nicht. Das ist mir zu peinlich. Meine Sünden jemand anders zu sagen, das würde ich nicht machen. Es ist nur befreiend, wenn wir das tun. Den Demütigen, die bereit sind, sich zu beugen und ihre Sünden zuzugeben, denen gibt Gott Gnade. Das Eigentliche, denke ich, ist nicht, dass wir alle Sünden bis ins Letzte Gott erzählen müssen, der weiß ja eh Bescheid. Aber wenn wir das tun, auch vor einem Menschen, dann ist das ein totaler Demutsschritt. Und Demut segnet Gott. Den Demütigen gibt er Gnade. Solange wir im Stolz sagen, nee, ich schütze mein Ich vor dem, was dann andere vielleicht nie für sich behalten und dann noch weiter erzählen und dann in christlichen Kreisen und als Gebetsanliegen verpackt und ach, hast du schon gehört, und er war bei mir seine Sünden bekennen, ach der Arme, ach was der alles, weißt du, was der schon alles angestellt hat, ach schrecklich und schlimm. Das wollte ich nur auf gar keinen Fall, dass so damit umgegangen wird, aber ich war zu stolz. Ich war zu stolz, das hat mich gehindert. Die Gedanken, was alles passieren könnte mit meiner Sünde, wenn ich die jemand erzähle. Gott sagt, bekennt einander eure Sünden, damit ihr heil werdet. Es bringt Heil ins Herz. Das merkt man aber erst, wenn man es ausprobiert. Und ich bin so dankbar, dass ich das jetzt von Berufswegen gemeinsam mit Manu immer wieder miterleben darf, bei jungen Teenies, bei jungen Leuten, die auf Fristzeiten kommen und ganz unverblümt ihre Sünden bekennen. Ich wünschte mir, dass das meine Altersgruppe genauso leicht könnte, weil sich da inzwischen schon viel mehr angesammelt hat und viel größere Brocken da sind als bei manchen Jungen. Aber Sünde ist Sünde. Und es reicht, was die jungen Börscheln auf dem Kerbholz haben. Es trennt sie von Jesus. Und wir merken den Unterschied, wenn sie ihre Sünden bekannt haben. Und wenn sie dann auf einmal offen vorm Herrn sind. Und Leute, die immer von der Mentalität her schon beim Lobpreis sitzen blieben auf ihrem Stuhl und dann zugeguckt haben, wenn die anderen den Herrn gepriesen haben. Schön, wie ihr das macht, toll, gut gemacht. Und du hüpfst auch schön da drüben und deine Hand war auch schon mal höher, toll. Man kann ja alles so aus der Zuschauerperspektive wahrnehmen. Und manche haben das total drauf. Die sind von der Mentalität, so wie ich, so nach innen. Aber wenn die dann anfangen, aufzustehen und mit den Herrn zu preisen, dann merkt man, hier ist was passiert. Hier ist ein neues Herz in sie hineingekommen. Hier hat der Herr was Neues getan. Und es geht meistens damit los, dass Sünden bekannt werden. Sünden ins Licht gebracht werden. Und Jesus dort was Steinernes wegnehmen kann. Mir ist in der Vorbereitung eine Person noch wichtig geworden. Der Franz von Assisi, der das ziemlich krass erlebt hat. Ist ja uns bekannt als der Gründer, der Franziskaner. So ein Mönchsorden, Bettelorden, also die haben schon damals von Spenden gelebt, wie wir heute. Also ich bin ganz begeistert, dass ich da historische Vorbilder gefunden habe für meinen Lebensstil jetzt mit dem Herrn. Aber der Franz von Assisi, der 1181 oder 82, so genau wissen das die Historiker nicht, geboren wurde in Assisi, der ist aus einem reichen Elternhaus gewesen, sein Vater Tuchhändler. Das war damals was, womit man Kohle machen konnte. Der hat das nötige Kleingeld gehabt. Und da heißt es in Wikipedia, in seiner Jugend führte Franz ein ausschweifendes Leben. Mit dem Geld seines Vaters hielt er seine Altersgenossen bei Festen frei. Heute würde man sagen bei Partys. Und war solchermaßen oft der Mittelpunkt der jugendlichen Feiern. Der Mittelpunkt Franz. Hier ein bisschen was und da ein bisschen was. Und ich hab's doch, weil es mein Papa hat. Und da kann ich es auch reichlich weitergeben, was von meinem Papa kommt. Das kostet mich nichts. Er konnte Geld ausgeben. Aber der Herr kommt in jedes Menschenleben hinein. Das ist seine Gnade. Und nicht immer durch schöne Erlebnisse, wie in meinem Leben. Mit 15 Jahren Diabetes ist nichts Schönes. Aber es hat mich zum Nachdenken gebracht über den Sinn des Lebens. Beim Franz war es ein Krieg. Als er in den Krieg ziehen musste und dann erlebt hat, was Krieg alles bedeutet. Da war es mit seinen Träumen vom großen Ritter Franz und so weiter vorbei. Da wollte er gar kein Ritter mehr sein. Die Historiker schreiben, dass er da sogar dann eine Stimme von Jesus gehört hat, während er ein Kruzifix gesehen hat in der Kirche und Jesus zu ihm gesprochen hat. Er soll doch das Leben eines Ritters tauschen mit dem, was Jesus ihm gibt. Und er hat das schon mit einem Bettler ausprobiert, was ihm so nahe geführt worden ist. Er hat mit einem Bettler seine Kleidung getauscht, hat die Bettlerklamotten angezogen, würde man heute sagen Obdachloser, der auf der Straße haust, tauscht die Klamotten und der Franz sein Bestes, was er hatte, seine Markenklamotten, die er durch seinen Papa ja tragen durfte, hat er ihm gegeben. Er hat den Ruf Jesu gehört in seiner Zeit damals. Es gibt einen krassen Film, da wird es so, oder wurde es so verfilmt, da hat er dann den Reichtum, den er zu Hause hatte, zum Fenster rausgeschmissen auf die Straße. Ich weiß nicht, ob es wirklich so war, das kann man schlecht, denke ich, mehr nachvollziehen. Auf jeden Fall hat er das Geld seines Vaters sehr reichlich dann verschenkt. Er hat aber jetzt das für Gott eingesetzt. Er hat diesen Ruf von Jesus gehört. Jesus soll da zu ihm gesprochen haben, bau mein Haus wieder auf, das, wie du siehst, ganz und gar in Verfall gerät. Während er in so einer Kirche oder bei so einer verfallenen Kirche ist, bau das Haus wieder auf. Das ist ihm so ins Herz gefahren, dass er gesagt hat, ich will dafür jetzt leben. Meine Jugend will ich dafür einsetzen, mein ganzes Leben Gott zu dienen. Und da fange ich hier an, dieses Haus aufzubauen. Da hat er die Gelder, die er zur freien Verfügung bis dahin hatte von seinem Vater, jetzt eingesetzt, dass dort was aufgebaut wurde, dass da ein Haus Gottes wieder erstehen konnte. Das hat sehr schnell zum Streit mit seinem Vater geführt. Der Vater hatte scheinbar nichts dagegen, solange er Partys gefeiert hat mit seinen Jugendlichen und da Geld ausgegeben hat. Das hat vielleicht dem Vater auch nicht so gefallen, aber da ist er nicht laut geworden. Jetzt ist der Vater sogar vors Gericht gegangen. Auf dem großen Platz wurde dort Gericht gehalten, wo der Vater gegen seinen Sohn Franz antritt. Und jetzt möchte, dass der Sohn so nicht weitermachen darf. Es ist dann dort so überliefert, dass, nachdem der Vater sagt, na, was hast du denn, was du nicht von mir hast, sinngemäß. Selbst die Klamotten, die du anhast, habe ich mit meinem Geld bezahlt. Das soll der Franz von Assisi sich ausgezogen haben, dass er nackt dort stand, seinem Vater die Sachen übergeben hat und dann der historische Ausspruch, bis heute habe ich dich meinen Vater genannt auf dieser Erde. Von nun an will ich sagen, Vater, der du bist im Himmel. Er hat gewusst, ich habe jetzt einen anderen Vater, der mich versorgt. Ich brauche nicht mehr das, was mein Vater mir nicht mehr geben will, mein irdischer Vater. Denn ich habe einen himmlischen Vater, der mich versorgen will. Der Franz hat ja dann wirklich als Bettler gelebt vor den Stadtmauern. Er beschreibt noch so eine Sache, die mir auch sehr zu denken gegeben hat. Als er noch so sein reiches Leben gelebt hat mit seinen Freunden auf Partys, da war es ihm immer ein Ekel, Aussätzige, die es damals scheinbar zahlreich gegeben hat, zu sehen. Da hat er am liebsten nicht nur seine Augen zugemacht, sondern ist denen sehr weit aus dem Weg gegangen. Aussätzige, das war für ihn was ganz, was ihm bitter aufgestoßen ist. Das konnte der nicht so ab. Und jetzt hat er gewusst, seit Jesus in sein Herz gekommen ist und ihm ein neues Herz gegeben hat, er soll für die Aussätzigen da sein. Und da ist er vor die Stadt gegangen und hat Aussätzige gepflegt. Das, was ihm bis dahin ein Ekel war, hat ihn jetzt durch Jesus hineinkommen in sein Herz so verändert, dass er jetzt Aussätzige gepflegt hat. Historisch überliefert. Und er hat einfach die Bibel genommen und das, was ihn angesprochen hat, wörtlich versucht zu leben. Da hat ihn in einer normalen katholischen Messe das angesprochen, was da gerade vom Bibeltext vorgelesen wurde, Matthäus 10, Vers 5 bis 14, da geht es um die Jünger, die von Jesus ausgesandt werden. Geht aber um und predigt. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Ihr sollt weder Gold noch Silber noch Kupfer in euren Gürteln haben, auch keine Reisetasche, auch nicht zwei Hemden, keine Schuhe, auch keinen Stecken. Matthäus 10, 8 bis 10. Das hat er wörtlich genommen, hat gesagt, ich will auch keinen Stecken haben, ich will keine zwei Hemden haben. Der hat dann so diesen einfachen Mönchskutten, ja, dieses Kleid da angezogen, dieses Gewand und ist damit losgezogen und hat das gelebt. Das war die Motivation dafür, dass er einen Bettelmönchsorden gegründet hat. Und gesagt hat, so hat es der Herr Jesus gesagt, so lebe ich das. Ich soll nicht zwei was haben, also gehe ich mit meinem einen Rock jetzt durch die Kante und werde den Leuten, die es hören wollen, was von Jesus erzählen. Und wer es nicht hören will, na, der kriegt es wenigstens mit, wie ich das den Tieren erzähle. Und da hat er gepredigt von Vögeln. Und das Tolle ist, was überliefert ist, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, das kann auch ein Stück Legende sein, was dazu gehört, aber es gibt es in unseren Tagen auch von Leuten, die so eine Gabe von Gott haben, der soll zu Vögeln gepredigt haben und dann sind die Vögel gekommen, haben sich vor ihm niedergesetzt, manche sind auf seine Schultern geflogen und haben zugehört, wie er das Evangelium aller Kreatur verkündigt. Der soll nicht nur das Wunder erlebt haben, sondern mehrere Wunder. Der Geist war mit ihm, weil er bereit war, sich auf das Wort Gottes einzulassen mit seinem Leben. Wer sein Leben auf den Herrn setzt, der wird nicht leer ausgehen. Der erlebt, der Herr ist meine Zuversicht. Der Herr gibt mir nicht nur Zuversicht, er ist meine Zuversicht. Franz ist nicht verhungert, sondern er hat viele zur Nachfolge in der damaligen Zeit motivieren können. Junge Leute sind mit ihm mitgezogen. Es gab dann auch einen Frauenorden noch, der gegründet worden ist. Die Frauen für sich, die Männer für sich. Und tja, die haben das gelebt. Hier ist nochmal ein Bild, wo es nicht ganz so dargestellt worden ist, wie es wirklich war auf diesem großen Platz. Da hat er ja noch was an. Er soll nackt dagestanden haben, sagt die Überlieferung. Die Maler haben das schon ein bisschen beschönigt, als er seinem Vater da die Sachen wiedergibt, die er vom Vater bekommen hat. Er hat radikal das alte Steinerne abgelegt, zurückgelassen und alles, was für ihn mit dem alten Leben zusammenhing, hat er losgelassen und hat sich ausgestreckt nach dem Neuen, was in menschlichen Augen wie ein Nichts aussah. Tja, nun zeige ich euch nochmal mein altes Herz, das genauso steinern war wie beim Franz. Ich hatte aber tolle Sachen als kleiner Knopf und dann auch als Jugendlicher noch. Ich hatte eine Schlumpfsammlung in DDR-Zeiten. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das für ein Hit war. Meine Mutti weiß noch, wie ich mir immer von den Westverwandten Schlümpfe gewünscht habe, dass die mir einen Trompetenschlumpf zu Weihnachten schenken oder was weiß ich was. Und ich hatte dann so einen Glasschrank, so ein kleines Ding. Oh, da standen meine Schlümpfe drin mit allen möglichen Musikinstrumenten und auch andere Sachen. Das waren Kostbarkeiten für mich. Mein Herz hing an den Schlümpfen. Ich habe gar nicht danach gefragt, dass es eigentlich okkulte Wesen sind, aber ach, die Schlümpfe, mein Ein und Alles. Ich habe dann zu Weihnachten meinen Eltern so Holzbrettchen geschnitzt, wo dann Schlümpfe drauf gebrannt waren und ausgemalt waren und so. Das habe ich dann, ach, weil das mein Kostbarstes war, habe ich das auch als was ganz Kostbares meinen Eltern weitergeschenkt. Also ihr könnt euch daran erinnern, die Mutter hat immer noch so ein Brett, wo die Schlümpfe drauf sind. Das hat mein Herz erfüllt. Also mein Herz war voll der Schlümpfe. Es gab noch andere Sachen, die Matchbox-Autos. Damals war das ja noch was. Ich hatte wirklich einen Glasschrank voll. Da standen die alle ganz fein aufgereiht. Das sind die hier, die ich mal aus dem Internet geklaut habe. Nichts dagegen. Meine sahen noch viel schicker aus und waren noch viel doller. Und das waren die allerbesten Matchbox-Autos, die man sich vorstellen konnte. Ach, das waren Schätze für mich. Ich kann euch sagen, man kann sein Herz mit jedem Schrott füllen. Ich hatte einen Kassettenrekorder, da ist der noch, ich habe den gar nicht mehr gefunden im Internet, da gibt es keine Modelle mehr zu finden, DDR, Stereo, kurz vor der Wende. Oh, der hat eine Kohle gekostet, so viel DDR-Geld, dass ich mich schäme, das sage ich gar nicht, wie viel der gekostet hat, weil dafür ist mehr als ein Monatslohn draufgegangen. Tja. Dann hatte ich das Disco 2000, das Mischpult. Ich kann euch sagen, ich hatte eine Stereo-Musikanlage, also nach dem Feinsten, was in DDR-Zeiten vorstellbar war. Mein Herz, man kann alles reinfüllen in sein Herz. Man lebt dafür, man lässt niemand ran, man bewahrt das. Meine vier Geschwister, die durften sich nicht wagen, da etwas von anzurühren, ohne dass ich da mit Argusaugen drüber gewacht habe, dass da ja nichts kaputt geht. Als Jesus mit 19 Jahren dann mein Herz erweicht hat, dann habe ich gemerkt, hier soll etwas weichen, mein altes Herz, was schon so versteinert ist in meinem Glasschrank und so weiter. Als Jesus in mein Leben gekommen ist, ich ihn eingeladen habe, Jesus, jetzt sollst du Herr meines Lebens werden, da habe ich gewusst, ich soll das verschenken, die Matchbox-Autos, die Schlümpfe, mein Disco 2000, ein Kassettenrekorder sollte ich ins Wohnzimmer stellen, war mir ganz klar geworden, vorneweg durften meine Geschwister nicht ran. Ins Wohnzimmer, da ist jetzt für alle, habe ich gemacht. Ihr könnt euch vorstellen, der hat nicht mehr sehr lange gelebt bei 4 Geschwistern, aber ich hatte viel mehr Freude, als der ganze Schrott weg war. Und der Herr hat mir was Besseres gegeben. Habe ich schon am Anfang erzählt, ne? Während ich dann für den Herrn unterwegs war. Ich wollte ja dem Herrn auch dienen, vielleicht nicht wie der Franz von Assisi, aber wie der Frank von Otto. Und war dann in Großhartmannsdorf und wurde als Küchenhelfer dann engagiert, auch beim Kinderabendgruß mit Manuela, die man hier gar nicht erkennen kann auf dem Bild, weil sie noch so jung und anders aussieht. Engagiert, die Maus Gertrud hat den Maulwurf Buttelflink da eingeladen, mitzuspielen beim Kindersandmenschen in der Kirche. Es waren da über 100 Leute dann in der Kirche zum Kinderabendgruß, waren nicht nur Kinder, kann ich euch verraten, da waren ganz große Gotteskinder mit dabei. Aber ich habe gemerkt, 70 Kinder und 100 Erwachsene, meinte Manu. Es kann ungefähr hinkommen, ja. Ich habe gemerkt, das ist das neue Herz, was Gott mir geschenkt hat. Was für ganz neue Dinge brennt. Ich habe vorneweg nie eine Handpuppe in der Hand genommen. Aber jetzt für den Herrn, da habe ich Spaß dran gehabt. Jetzt habe ich mich ja auch verliebt in den Manu und dann in der Kirche meinen tollen Storys losgelassen. Aus jeder Idee, die mir dann so kam in meiner Verliebtheit, haben wir wieder eine Abendgrußsendung gemacht und dann in der Kirche vorgespielt. Es war toll. Es hat mich begeistert, mit dem Herrn und für den Herrn unterwegs zu sein, Kindern das Evangelium weiterzusagen. Es begeistert mich bis heute. Das war die Jüngerschaftsschule vom letzten Jahr mit den über 90 Leuten. Einige sind ja auch dabei. Ich will jetzt dafür leben, was unser Trauspruch ist, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das andere alles zufallen. Wenn man zuerst für Gott da sein will mit seinem Leben, dann erlebt man, wie viel man geschenkt bekommt, ohne dass man darum krampft und sich danach ausstreckt. Der Herr beschenkt überreich, die für ihn leben und für ihn unterwegs sind. Dafür möchte ich euch ganz viel Mut machen im neuen Jahr, dass ihr genauso für den Herrn leben wollt und auch ihm Bahn macht, damit er Großes schenken kann. Und wir haben ja dieses Jahr 2 Jüngerschaftsschulen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe es schon lange nicht mehr in meinem alten Rahmen. Ich weiß nicht, was dieses Jahr alles kommt an Neuen, wo der Herr meinen Rahmen schon längst wieder gesprengt hat. Aber ich bin begeistert, für den Herrn unterwegs zu sein. Und ich lade euch ein, streckt euch danach aus. Das ist das Beste, was euch passieren kann. Euch beschenken zu lassen mit diesem neuen Herzen, was für den Herrn schlägt, für sein Reich und für ihn brennt. Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass du uns immer mehr davon gibst. Auch mein Herz ist noch so klein und so schwach in dem, ja, was du vorhast und wo du Pläne hast. Aber ich strecke mich aus nach mehr von dir und bin begeistert für das, was ich mit dir schon erleben durfte und was ich erleben darf. Herr, beschenke uns alle mit einem neuen Herzen und mit deinem neuen Geist, den du uns geben willst, damit wir dich erleben in neuen Dimensionen. Amen.